Das Internet ist für uns alle Neuland.
Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten.
The ladies not for turning.
We must therefore act together as a united people.
Ich bin ein Berliner.
In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie ein.
And say simply, very simply, with hope, good morning.
Hallo und herzlich willkommen zu Politisiert, dem Jugendpolitik-Podcast. Wir befinden uns in Folge 16 und wie immer mit meinem Mitpodcaster Leonard Wolf.
Und der bezaubernden Samantha Dirk-Klug.
Wie immer haben wir euch vier Themen mitgebracht. Leo wird beginnen und zwar mit dem Thema:
Die AfD hat mal wieder vor Gericht verloren, aber gegen wen und weshalb eigentlich? Dazu gleich mehr.
Dann folge ich mit meinem etwas kürzeren Thema verurteilenswerter Waffenexport. Es geht um die Entscheidung zu Heckler und Koch bzw. zu ehemaligen MitarbeiterInnen von dem Unternehmen.
Und ich mache weiter mit kontrollierte Demokratie statt jeder wie er will oder was sonst noch uns rund um das AD-Framing-Manual so beschäftigt.
Und abschließend dann die Bischofskonferenz. Ob jetzt wirklich alles besser wird und sich was ändert, wir werden darüber sprechen, auch wenn sie natürlich noch nicht beendet ist, aber einen ersten Einblick können wir da vielleicht schon gewinnen.
Genau, damit starte ich, wie gesagt, mit der AfD, die wieder mal vor Gericht verloren hat, und zwar dieses Mal gegen den regierenden Bürgermeister hier in Berlin, Michael Müller. Und Anlass dieser Auseinandersetzung war, dass im vergangenen Mai hat in Berlin hat die AfD zu einer Demo aufgerufen und im Rahmen dessen sind unter anderem auch einige Gegendemos angemeldet worden und haben stattgefunden. Und tatsächlich sind an diesem Tag viele Berlinerinnen und Berliner auf die Straße gegangen, um sich für Demokratie und Freiheit einzusetzen. Und genau das hat der regierende Bürgermeister dann auch, nachdem die alle Demonstrationen für den Tag quasi beendet waren, einmal so auf Twitter geschrieben, und zwar ich zitiere: Zehntausende in Berlin heute auf der Straße, vor dem Brandenburger Tor und auf dem Wasser. Was für ein eindrucksvolles Signal für Demokratie und Freiheit gegen Rassismus und menschenfeindliche Hetze. Das hat der regierende Bürgermeister mit seinem tatsächlich auch offiziellen Amts-Twitter-Account, also nicht über einen irgendwie privaten vom Politiker Michael Müller getwittert, sondern tatsächlich mit dem @recberlin heißt es, also dem Twitter-Account des regierenden Bürgermeisters von Berlin. Und darin hat sich die AfD gestört. Und deswegen hat dann der Berliner Landesverband der AfD gegen den regierenden Bürgermeister geklagt und es kam zu einem Organstreitverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof hier in Berlin. Und die Frage, um die sich quasi dieses ganze Verfahren drehte, war ein: Ist das Werben für die AfD-Gegner quasi ein Anschlag auf dem Grundgesetz geschützte Parteifreiheit? Und es wird unter anderem oder die AfD wirft unter anderem Michael Müller bzw. dem regierenden Bürgermeister vor, dass er die Chancengleichheit im politischen Wettbewerb verletzt hätte und damit quasi der AfD geschädigt hätte und außerdem er gegen das Neutralitätsgebot verstoßen hätte, aus dem sich hier ableitet, dass quasi die Inhaber eines Regierungsamtes sich bei Äußerungen in amtlicher Funktion quasi zur Neutralität verpflichtet sein müssen. Und die AfD vertritt die Position, dass sie oder sagt, dass halt nicht einseitig zulasten einzelner politischer Parteien hier Stellung nehmen werden darf und dass insbesondere quasi aus Anlass einer politischen Kundgebung negative Werturteile über sie als veranstaltende Partei abzugeben, dass das quasi sich damit nicht einhergeht mit diesem Neutralitätsgebot. Und hat deswegen, wie gesagt, eine Klage erhoben. Und der regierende Bürgermeister hat die Auffassung eher vertreten, nö. Ich teile, dass er nicht die Auffassung der AfD teilt, und zwar, weil es klar an einem Bezug zur AfD fehlt und gleichzeitig quasi da die Auffassung vertreten wird, dass nur weil Gegendemos quasi positiv bewertet werden, das nicht gleichzeitig heißt, dass die AfD und ihre Demo heruntergeputzt werden, zumal auch die Gegendemonstranten eher so ein allgemeines politisches Anliegen artikuliert hätten und darauf sich Michael Müller bzw. der regierende Bürgermeister in diesem Tweet bezogen hat. Und da gab es jetzt tatsächlich vergangene Woche das Urteil vom Verfassungsgerichtshof, die tatsächlich in weiten Teilen der Auffassung des regierenden Bürgermeisters folgen und diese teilen. Sie sind zwar auch der Meinung, wie die AfD das auch ausführte, dass dieser Tweet tatsächlich in quasi amtlicher Funktion verfasst wurde und deshalb dieser Tweet tatsächlich auch dem Neutralitätsgebot quasi sich daran messen lassen muss. Aber gleichzeitig fehlt in den Augen des Verfassungsgerichtshofs der Bezug quasi zu den Antragstellern, also zur AfD. Das heißt, klar, der regierende Bürgermeister hat sich hier durchaus vielleicht auch mit diesen Demonstrationen, die da stattfanden, die ja auch teilweise Gegendemonstrationen gegen die AfD waren, quasi verbündet so. Aber das heißt jedoch nicht, dass er damit gleichzeitig die AfD irgendwie in ihrem politischen Wettbewerb verletzt. So. Und dadurch hat er quasi die Chancengleichheit nicht beeinträchtigt. Und es ist außerdem auch die Aufgabe des regierenden Bürgermeisters, auch in der Kommunikation, den Grundkonsens lebendig zu halten. Das heißt, Grundposition der Regierungsarbeit soll natürlich auch angesprochen werden. Und vor allen Dingen, wenn sie zum Wesensgehalt des Grundrechtsteils der Verfassung gehören, dann wird das Ganze quasi auch diesem Parteienstreit entzogen und deshalb hat quasi oder ist das der Verfassungsgerichtshof auch einfach der Auffassung hier, wir haben es damit in dieser Frage quasi ging es auch um einen grundlegenden Wert, der hier einfach geteilt wurde und wenn sich dadurch die AfD angegriffen fühlt, dann ist das eher ihr Ding.
Ja, also ich finde eben auch, dass Michael Müller das auch sehr intelligent formuliert hat. Mhm. Also auch, dass er eben nicht direkt auf die AfD eingeht und das nicht direkt anspricht und mehr dieses Positive hervorhebt. Und ich finde es auch sehr bezeichnend, dass die AfD sich direkt angesprochen fühlt, wenn er davon spricht, dass man gegen Rassismus und menschenfeindliche Hetze auf die Straße geht.
Ja.
Insofern war das für die AfD eher ein Eigentor, würde ich behaupten.
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, sie machen sich da auf jeden Fall Rassismus und menschenfeindliche Hetze zu eigen. So ist natürlich auch eine Aussage, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so viele verblüfft, aber ist schon ein eindeutiges Signal.
Und umso erfreulicher, dass das Gericht auch Michael Müller in der Sache recht gegeben hat. Genau.
Auf jeden Fall. Also das war tatsächlich insofern auch, also ich glaube, ich bin vorher auch schon davon ausgegangen, dass vermutlich die Entscheidung so fallen wird, aber es war ein bisschen in Hinblick auf vergangene Entscheidungen, die jetzt nicht unbedingt in Berlin getroffen wurden, Gerichtsentscheidungen, die nicht unbedingt in Berlin getroffen wurden, aber in anderen Bundesländern schon auch ein bisschen spannend, weil beispielsweise Johanna Wanke, unserer ehemaligen Forschungsministerin, die einmal beispielsweise mit Hilfe einer Pressemitteilung tatsächlich gegen die AfD mobilisiert hat und da tatsächlich dann der AfD unterlegen hat. So, das heißt, das ist schon, also dieses ganze Neutralitätsgebot in quasi amtlichen und oder das Neutralitätsgebot im Zwiespalt zu amtlichen Funktionen und ähnlichen so, da das ist schon immer wieder ein spannendes Thema und genau, bin aber auch sehr glücklich, dass jetzt hier die Entscheidung so getroffen wurde.
Ja, es ist ja auch ein wichtiger Grundsatz zu sagen, dass man eben in offiziellen Ämtern eben neutral anderen Parteien gegenüber sein muss, weil ich meine, wenn es dann um illegale Parteien geht, dafür hat man ja dann den Verfassungsschutz bzw. das Bundesverfassungsgericht und solange eine Partei eben legal agiert, darf man eben auch von offizieller Seite sich nicht parteiisch verhalten sozusagen. Das finde ich ja auch sehr sinnvoll und darum umso begrüßenswerter, wenn man das hier so clever macht wie Michael Müller.
Auf jeden Fall.
Ich kann mich auch noch an die Situation von Frau Wanke eben erinnern. Mhm. Und da war es eben doch sehr eindeutig und da musste man halt auch so entscheiden. Es war auch vollkommen richtig.
Ja.
Auch wenn ich menschlich natürlich sage, dass ich es trotzdem befürwortenswert fand, dass sie dazu aufgerufen hat. Aber ein anderes Thema wahrscheinlich.
Auf jeden Fall, genau. Aber so gab es also tatsächlich diese von mir auch etwas gespannt erwartete Gerichtsentscheidung, die ich jetzt hier mal thematisieren wollte. Aber damit bin ich dann tatsächlich jetzt auch schon wieder durch und damit übergebe ich an dich, Samantha.
Genau, wie schon am Anfang gesagt, möchte ich über eine Entscheidung des Stuttgarter Landgerichts sprechen, nämlich zum Fall Heckler und Koch. Es geht explizit darum, dass 5 ehemalige MitarbeiterInnen verklagt worden sind wegen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. In der Entscheidung wurden nun 3 freigesprochen und 2 konnte eine Verbindung nachgesagt werden bzw. nachgewiesen werden. Und einmal einer Frau, die nun 17 Monate Haft auf Bewährung sowie 250 Sozialstunden ableisten muss und ein Mann, der 22 Monate Haft auf Bewährung hat plus 80.000 Euro Strafe. Und explizit ging es darum, dass rund 4.700 Sturmgewehre plus Zubehörsteile in sogenannte Unruheprovinzen in Mexiko verschickt worden seien. Dies sei offiziell nicht erlaubt, da es wie gesagt eine Unruheregion ist. Und stattdessen stand auf der Endverbleibserklärung, die abgegeben werden muss, wo dann notiert werden soll, wo die Waffen letztendlich landen, waren eben andere Bundesstaaten von Mexiko angegeben. Und eine Verbindung konnte nun 2 Personen nachgewiesen werden. Dabei wurde explizit auch gesagt, dass die Frau sich über ihren Job eigentlich hinaus engagiert hat und sich als Teil einer Gruppe gefühlt hat und das Ganze somit vertuschte sozusagen. Und der Mann, der davon wusste, nun der verurteilt wurde, mit dem Wissen, dass es in diese Region kommt, es billigend in Kauf nahm. Und es gibt eigentlich auch noch 2 andere ehemalige Mitarbeiter. Der eine ist mittlerweile schon verstorben und der andere ist eben lebt in Mexiko und der wurde jetzt auch gar nicht in diesen Gerichtsprozess involviert. Und es ist auch das erste Mal in der Firmengeschichte von Heckler und Koch, dass sie wegen illegalen Waffenhandels tatsächlich auch verurteilt worden sind. Mhm. Denn auch das Unternehmen musste nun 3,7 Millionen Euro Strafe zahlen, beziehungsweise muss das zahlen. Sie wollen wahrscheinlich nochmal das Urteil prüfen lassen und in Revision gehen, nehme ich an. Das ist also noch nicht ganz rechtskräftig. Und diese 3,7 Millionen Euro sind doch wesentlich mehr als ursprünglich erwartet, denn der Rechtsanwalt ging ursprünglich nur von 200.000 Euro aus, also doch nochmal eine große Differenz. Das Gericht begründete es, dass der Wert des Tatertrages der Waffen zurückgezahlt werden soll. Nun ist halt die Frage, ob es dabei um den Verkaufspreis geht oder um den Umsatzpreis und dementsprechend kommen eben auch diese Differenzen zustande. Da wird es auf jeden Fall nochmal, denke ich, eine Entscheidung geben. Ich fand es aber doch durchaus ja sehr bezeichnend für die Politik Heckler und Kochs auch beziehungsweise generell ein Problem in was die Rüstungsexporte angeht von Deutschland. Eigentlich haben wir recht strikte Vorgaben, allerdings gibt es halt doch immer wieder Lücken, in denen dann in Gebiete exportiert wird, nahe Krisengebieten oder dass nur einzelne Teile exportiert werden, die auch zivil genutzt werden könnten. Oder dass man Waffenfabriken im Ausland aufkauft und dann die Zuständigkeit unklar ist. Mhm. Oder dass man Einzelteillieferungen zum Beispiel an Großbritannien liefert. Großbritannien als NATO-Mitglied, da hat man keine Probleme. Und wenn der Anteil dann von Deutschland an ein Projekt unter 20% liegt, kann man dann eben von dort aus woanders hin exportieren. Mhm. Und warum ich das Thema auch aufgegriffen habe, weil es ja gerade in der EU auch darum geht, ob man nicht gemeinsamere Leitlinien festlegt, was aber bedeuten würde, dass man von den offiziell zumindest recht strikten Leitlinien in Deutschland ein bisschen abweicht und das aufweicht und sich mehr an anderen europäischen Ländern anpasst. Also auch wenn es darum geht, dass in der EU mehr Dinge als Mehrheitsentscheidungen statt als einstimmige Entscheidungen gefällt werden soll, würde es eben auch bedeuten, dass das in der Rüstungspolitik dazu führen könnte, dass man da wesentlich gelassener vorgeht und wesentlich weniger stark kontrolliert, auch wenn es aktuell eigentlich schon viel zu wenig ist, da viele Ausnahmeentscheidungen, die im Bundessicherheitsrat getroffen werden, positiv bestätigt werden und von diesen positiv bestätigten gehen 60% der Lieferungen ungefähr an Gebiete, die man eigentlich nicht exportieren dürfte. Mhm. Und wenn das jetzt, also wenn diese offiziellen Regelungen immer weiter aufgeweicht werden, dann will ich nicht wissen, wie stark dann die Zahl ist oder wie stark sie auch wachsen könnte.
Ja, also ich finde das, genau, weshalb ich vielleicht auch diesen konkreten Fall tatsächlich ja auch schon gestolpert war oder jetzt auch, was ich mir gerade gedacht habe, als du davon berichtet hast, dass ich es absurd finde, dass tatsächlich ja, also genau, diese ganzen Regelungen, wie du ja auch gesagt hast, eh schon relativ weich sind stellenweise so. Und dann anscheinend, wenn du gerade gesagt hast, 60% irgendwie der Ausnahmeentscheidungen dann in Gebiete gehen, wo eigentlich nicht hingeliefert werden sollte. So. Das heißt, die Regelungen sind ja schon anscheinend mindestens sehr locker oder können sehr leicht gelockert werden. Und das dann aber trotzdem tatsächlich auch nochmal hier konkrete Mitarbeiter und Mitarbeiter herangezogen werden, weil die was vertuscht haben. So, ich finde das komisch. Also, dass dann tatsächlich da auch nicht anders vorgegangen wurde und wieder mal irgendein anderes Schlupfloch genommen wurde, sondern tatsächlich ja anscheinend hier man dann konkret Recht gebrochen hat.
Ja, da war es wahrscheinlich schwierig zu begründen, warum man Handfeuerwaffen in tatsächlich solch ein Gebiet schicken sollte. Mhm. Und es ist halt Handfeuerwaffen auch ziemlich eindeutig. Ja, es stimmt. Ist nicht wie ein Auto, wo man halt das Gewehr oben abschraubt, was dann vor Ort wieder angeschraubt wird, mhm. sondern da war es wahrscheinlich schwer, über einen offiziellen Weg zu machen. Und da sieht man ja auch, wofür werden halt Waffen produziert, ne? Und jede Waffe findet ihren Krieg. Ja. Und ja, hier wollte man anscheinend das ein bisschen beschleunigen und mithelfen und das hat man getan. Zum Glück konnte wenigstens überhaupt jemandem was nachgewiesen werden und Heckler und Koch muss nun mhm. wegen illegalen Waffenexport Strafe zahlen. Ich hoffe, dass es das Thema wieder so ein bisschen auf die Agenda setzt, aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass auch ziemlich untergegangen ist, aber ist eigentlich ein Dauerkonflikt.
Ja, war jetzt auf jeden Fall keine so extrem intensive Berichterstattung dazu, würde ich sagen. Es ist mir auch untergekommen in den letzten Tagen, aber genau, war jetzt kein großer Aufmacher zumindest. Was ich mich tatsächlich frage, ist auch, ob diese 3,7 Millionen, die sind jetzt, also natürlich klingen die im Gegensatz zu den 200.000, die vorher vermutet wurden, irgendwie schon wesentlich höher, aber ich frage mich tatsächlich auch, ob das für Heckler und Koch eher sowas aus der Portokasse ist oder vermutlich eher das, oder?
Ja, also ich glaube auch, dass es jetzt nichts, was für sie irgendwie existenzgefährdend ist. Mhm. Es geht ihnen wahrscheinlich auch eher um diesen Image-Schaden jetzt nochmal durch dieses erste öffentliche Verurteilung. Mhm. Aber auch mal schauen, wie sich der Betrag tatsächlich noch ändert. Zwar, wie gesagt, das Landgericht hat das zwar verhängt, aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Mhm. Heißt, da kann vielleicht noch ein bisschen auch was passieren. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber ich glaube, es geht auch mehr darum, dass sie verurteilt worden sind und weniger um die genaue Höhe des Betrages.
Ja.
Man zeigt damit aber natürlich schon nochmal eine ganz andere Brisanz, also durch diesen höheren Millionenbetrag auch.
Ja. Spannend. Dann ist es vielleicht nicht bei den größten Medienaufmacher gewesen, aber jetzt ist es zumindest hier bei uns Thema gewesen.
Ja, zumindest, dass man mal wieder drüber gesprochen hat und sich mal wieder darüber aufregen könnte, dass nämlich die Rüstungsindustrie nach wie vor sehr tatkräftig dabei ist und von der Wirtschaftspolitik auch unterstützt wird. So behaupte ich das jetzt hier ganz offen. Genau. Und wir kommen nun zu deinem dritten Thema. Also zu unserem dritten und deinem zweiten Thema.
Genau, ich möchte ja heute über das ARD Framing Manual sprechen. Also das 2 Jahre alte Handbuch, was jetzt in den vergangenen Tagen doch zumindest in der Berichterstattung ein bisschen eine Runde gemacht hat. Und auch das Zitat, das ich vorhin hier bei der Themenübersicht gebracht habe. Es lautete ja, kontrolliert Demokratie statt jeder wie er will. Stammt genau aus diesem Framing Manual. Und ich habe gedacht, ich schaue mir mal so ein bisschen an, was da drin steht, beziehungsweise warum jetzt eigentlich die Diskussion darum so groß ist. Framing ist ja tatsächlich erstmal ein kommunikationswissenschaftlicher Begriff, der sich so ein bisschen damit, oder der quasi bezeichnet, dass Informationen oder Aussagen oder Kommunikation im Allgemeinen ein gewisser Bedeutungsrahmen gegeben wird. Das heißt, genau, wenn man quasi der Auffassung von Paul Watzlawick folgt, dann kann man ja nicht kommunizieren und man könnte das ja auch auf jeden anderen quasi Bestandteil von Kommunikation übertragen und deshalb gibt es auch so ein bisschen die Auffassung, man kann nicht framen. Und das ist tatsächlich was man auch in dieser Diskussion um dieses Handbuch gesehen hat, da komme ich gleich dann auch nochmal drauf zurück, wie denn das so von einigen anderen Medien aufgenommen wurde, aber erstmal darum, worum es überhaupt geht. 2017 hat die ARD, beziehungsweise damals der MDR, der das, ich glaube, das Sekretariat in dem Zeitpunkt innehatte, sich ein Handbuch schreiben lassen. Und dieses Handbuch war quasi in Kombination mit verschiedenen Workshops, die für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt wurde. Und darin ging es, wie gesagt, um das Thema Framing. Wie können die ganzen Diskussionen, die sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja doch auch, mit denen sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk doch auch konfrontiert sieht, wie können die quasi ausgestaltet werden oder wie können da Formulierungen und Positionen aussehen? Und dieses Gutachten wurde von Elisabeth Wehling quasi erstellt und auch diese Workshops dann von ihr durchgeführt. Und man kann eigentlich sagen, dass auf diesen, ich weiß nicht, ich glaube, es waren um die 100 Seiten oder ein bisschen mehr sogar dieses Handbuchs, es letzten Endes darum geht, wie quasi die Vorzüge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch Erkenntnisse der Framing-Theorie kommuniziert werden können. Und das hat dann in den, dieses Handbuch war bis vor kurzem noch nicht öffentlich. Und dann ist es aber so ein bisschen zirkuliert und einige Medien haben begonnen, darüber zu berichten. Und dann kam die ARD sehr schnell und hat gesagt, das Ganze sollte nur ein Denkanstoß und eine Diskussionsgrundlage für interne Zwecke sein. Und gleichzeitig haben sie aber auch gesagt, dass man das Gutachten nicht öffentlich machen könne, weil es quasi Urheberrechtsgründe gibt, die dem Ganzen entgegenstehen. Und so ist dann also eine Diskussion geführt worden, ohne dass eigentlich den meisten, die darüber diskutiert haben, dieser konkrete Inhalt dieses Handbuches bekannt war. Was sich tatsächlich auch, und ich glaube, man kann der oder man sollte der ARD nicht mehr vorwerfen, dass sie sich zu diesem Thema Beratung einholen oder sich allgemein mit der Thematik, wie kommunizieren sie eigentlich ihren Auftrag, dass sie sich damit beschäftigen. So, ich glaube, das ist auch eine der Aufgaben der ARD. Was sie aber dann tatsächlich doch getan haben, ist mit dieser Nichtveröffentlichung, haben sie halt so ein bisschen diese Geschichte der, ach, das Ganze ist doch eh so intransparent und das Ganze, damit wollen sie doch irgendwas verheimlichen, damit haben sie so ein bisschen das Narrativ von rechten Kräften oder zumindest von auch allgemein dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisch gegenüberstehenden Rechten, den haben sie so ein bisschen in die Hände gespielt, dadurch, dass sie es verbergen wollten. Und dann hat allerdings netzpolitik.org auch dieses Handbuch quasi in die Hände bekommen und hat das Ganze dann nicht nur darüber berichtet, wie es einige andere Medien getan haben, sondern hat das Ganze veröffentlicht. Und zwar das ganze Handbuch als PDF, sodass jede Person sich das selber anschauen kann und sich theoretisch auch selber eine Meinung dazu bilden kann. Und das, damit haben sie tatsächlich eigentlich auch der ARD so ein bisschen einen Gefallen getan, wenn man mal ehrlich ist, weil damit diese Diskussion auch eigentlich wieder auf eine andere Ebene hätte kommen können. Aber man muss auch ehrlich sein, so richtig ist das nicht passiert, weil tatsächlich wenig eine Diskussion darüber geführt wird, was denn konkret in diesem Handbuch drinsteht. Meistens werden irgendwie immer nur so einzelne Passagen rausgezogen, die halt tatsächlich, wenn man sie nicht in Gänze liest, auch etwas komisch wirken können. Also auch siehe dem Zitat, das ich am Anfang gebracht habe, das ja aus diesem Handbuch stammt. Wenn man das erstmal so losgelöst hört, dann klingt das erstmal irritierend. Und was also trotz dieser Veröffentlichung passiert ist, dass weiterhin einfach nur darüber gesprochen wurde und wie furchtbar das Ganze doch ist, dass die ARD sich überhaupt mit sowas auseinandersetzt. Und wenn man sich dann mal anschaut, also beispielsweise die Bild titelte dazu: ARD zahlte 120.000 Euro für Umerziehungsfibel fragte sich dann auch in einigen weiteren Artikeln, was es denn eigentlich mit Frau Wehling, der Erstellerin dieses Handbuchs, quasi auf sich hat. Und das Ganze ist so ein bisschen gleichzeitig aber auch eigentlich ein schönes Beispiel dafür, weshalb es auch so wichtig ist, dass die ARD sich auch mit sowas beschäftigt, weil wenn wir uns allein schon den Titel dieses Bildartikels anschauen, wo sie von einer Umerziehungsfibel sprechen, dann merken wir da schon, dass auch die Bild quasi ein Beispiel für Framing par excellence hier anbringt und es natürlich auch sich die öffentlich-rechtliche Rundfunk regelmäßig mit Diskussionen um irgendwie ihre Angebote, aber auch die Finanzierungsstrukturen auseinandergesetzt sieht. Und ich glaube tatsächlich, oder ich würde dieses Handbuch, was ja von vielen dann tatsächlich gerade eher so gedeutet wird wie, sie versuchen damit irgendwie die öffentliche Meinung zu manipulieren oder sie versuchen auch damit sich über andere zu erheben, so. Ich glaube, das ist gar nicht der Grund, weshalb die ARD sich sowas irgendwie mal erstellen lässt, sondern das ist ein Blick von außen, der sich mit diesen Themen beschäftigt und der natürlich auch Kommunikationsstrategien oder zumindest konkrete Kommunikationsvorschläge mit sich liefert, aber das Ganze ist weit davon entfernt, in eine konkrete Kommunikationsstrategie gegossen zu sein. Und so sehr man jetzt vielleicht auch beispielsweise dieses erste Zitat, kontrollierte Demokratie statt jeder wie er will, überzeichnet findet, es ist auch gar nicht so, dass die ARD alles jetzt aus diesem Handbuch übernommen hätte. Also wenn man sich das mal anschaut und dann schaut, was für Kampagnen die ARD in den beispielsweise vergangenes Jahr gestartet hat, gab es die Kampagne, eine sogenannte Public Value Kampagne, Wir sind deins, und das ist dann tatsächlich auch ein Vorschlag, der aus diesem Handbuch stammt, aber gleichzeitig sieht man auch, dass nicht alle teilweise auch etwas überzogenen Framing-Vorschläge, die in diesem Handbuch herausgekommen sind, von der ARD aufgegriffen werden müssen. Und deshalb ist es so ein bisschen so ein, also ja, ich finde, man sollte auf jeden Fall die ARD dafür kritisieren, dass sie das Ding nicht veröffentlicht haben, weil gleichzeitig haben sie sich damit selber auch ins Knie geschossen und irgendwie den anscheinend ihnen nicht so wohlgesonnenen Kräften irgendwie in die Hände gespielt und diese Diskussion noch mehr befeuert. Und genau, dass das Ding jetzt veröffentlicht wurde von Netzpolitik, ich muss sagen, ich war sehr froh darüber. Ich hatte schon, als ich zum ersten Mal davon gelesen habe, überlegt, wo man denn im Idealfall da rankommen könnte. Und ich glaube, das ist auch was, weshalb es so wichtig ist, dass tatsächlich solche Originaldokumente veröffentlicht werden, einfach damit sich tatsächlich alle Personen selber ein Bild von sowas bilden können.
Ja, genau. Also ganz grundsätzlich, ich habe mir das jetzt noch nicht genau angeschaut, aber ich finde es auch generell gut, dass man versucht, den Umgang mit Framing gerade in der heutigen Zeit zu trainieren oder auch sich genauer anzuschauen, vielleicht auch mal ein Außenbild zu erhalten. Ich sehe es aber ähnlich wie du, dass halt der Umgang von der ARD mit diesem Gutachten sehr schlecht war. Man hätte es ja wesentlich klüger machen können, indem man zunächst selbstkritisch den Inhalt betrachtet und das dann gemeinsam veröffentlicht. Also dass man sagt, wir haben hier dieses, ja, nenne ich es mal Strategiepapier, auch wenn es das eben in dieser Form noch nicht ganz ist. Und unsere Motive, warum wir das haben machen lassen, sind solche. Und wir haben nun diesen Inhalt, was wir daran gut finden, was wir daran kritisch sehen und das dann so nach außen zu kommunizieren. Ich glaube, dann hätte auch die Bild beispielsweise viel weniger Boden für die Argumentation gehabt. Und das wäre für alle Seiten positiv gewesen. Aber wie es so oft dann die erste Reaktion ist, wir versuchen das alles für uns zu behalten und unter den Teppich zu kehren. Ich glaube, das hilft halt niemandem in der Situation weiter.
Auf jeden Fall. Und also abgesehen davon, dass das auch in so eine alte Diskussion reingeht, das Ding wurde mit Gebührengeldern der Bürgerinnen und Bürger finanziert, sollte es dann nicht auch quasi veröffentlicht werden, also quasi der Gedanke rund um Public Money, Public Good, so. Genau, das heißt, auch da kann man schon darüber sprechen, dass das doch eigentlich Grund genug wäre, das zu veröffentlichen, aber genau, um auch einfach dieser Diskussion so ein bisschen vielleicht den Boden zu nehmen oder einfach aufzuzeigen, was denn tatsächlich da drin steht, wäre das mindestens hilfreich gewesen.
Ja, genau. Also ich meine, auch die Veröffentlichung muss auf jeden Fall sein, aber sie hätten eben doch viel mehr selbst bestimmen können, auf welche Art und Weise, und daraus dann auch Profit schöpfen und nicht so wie jetzt eigentlich nur die Häme haben. Und Glück für uns, dass netzpolitik.org das dann veröffentlicht hat. Aber nun wurde es ja eigentlich doch was Negatives für die ARD, und das hätte man eben anders machen können oder anders lösen können.
Ja. Genau, aber trotzdem sehen wir auch, wie wir das ja tatsächlich auch häufiger feststellen, so, es ist auch wenig jetzt inzwischen eine Diskussion rund um die konkreten Inhalte oder so, sondern es ist halt irgendwie eine Diskussion rund um den Umgang, es ist eine Diskussion allein darüber, dass das Ding existiert, aber genau, wenn man sich zumindest einige Kommentare und einige Berichterstattung dazu anschaut, dann genau, fragt man sich wieder, okay, hättet ihr das nicht auch erstmal lesen wollen vorher, bevor ihr das jetzt dazu was schreibt? Genau, und ich würde am Ende tatsächlich auch da der Auffassung von Netzpolitik folgen. Also wenn man die Originalquelle kennt und sich die mal angeschaut hat, dann sieht man, dass diese Dämonisierung, die da auch stattfand, überhaupt nicht gerechtfertigt ist.
Ja, dann gucken wir uns mal an, was bei meinem Thema unter den Teppich gekehrt worden ist oder lange eben nicht ans Licht der Öffentlichkeit kam und nun Thema ist bei der Bischofskonferenz, die aktuell noch läuft. Also aktuell läuft die Bischofskonferenz, wie gesagt, noch und zwar bis Sonntag, bis 24.02., also wenn die Aufnahme rauskommt, heute ist der 23.02. Und es ist eine viertägige Konferenz im Vatikan, an der 190 Kirchenvertreter aus der ganzen Welt teilnehmen. Das sind Chefs der nationalen Bischofskonferenzen sowie Vertreter von Ostkirchen und Ordensgemeinschaften sozusagen. Und der Schwerpunkt liegt auf der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale in der Kirche. Im vergangenen Jahr kam ja eine umfassende Untersuchung heraus, die hat untersucht die Missbrauchsfälle zwischen 1946 und 2014 innerhalb der Kirche und es war damals ein Gutachten, was aber im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz auch herausgegeben werden sollte. Und ich dachte, ich gehe aufgrund dessen erst nochmal auf diesen Bericht ein und anschließend dann auf die aktuelle Konferenz beziehungsweise was wir vielleicht erwarten können, was wir hoffen können und wie eigentlich die aktuelle Situation aussieht. Und zunächst einmal, der Bericht kam ja im Herbst letzten Jahres heraus. Da hat sich gezeigt, dass, dass es mindestens 3.677 Kinder und Jugendliche, jetzt, also es war auf Deutschland bezogen, eben missbraucht worden sind in diesem angegebenen Zeitraum. Und das ist ungefähr, dass 4,4% aller Kleriker, also Minderjährige, sexuell missbraucht haben, so in dem Zeitraum. Also eine unglaublich große Zahl auch einfach. Und das ist vor allem auch die minimale Untergrenze. Also wahrscheinlich ist die Zahl noch wesentlich höher. Und dabei hat sich eben auch gezeigt, dass es, dass es vor allem verstärkte auch Bistumspriester waren und Ordenspriester und zwar viel mehr als zum Beispiel hauptamtliche Diakone, das heißt eben auch Personen, die eben unter dem Zölibat leben, auch wesentlich häufiger betroffen waren. Und bei diesen aktenkundigen Beschuldigten war es eben doch oft so, dass die Personen, die beschuldigt wurden, dann versetzt worden sind und dort aber nach wie vor Umgang mit Kindern und Jugendlichen hatten. Und auch in diesen Fällen, die aktenkundig sind, wurde nur gegen 566 ein kirchenrechtliches Verfahren eingelegt, also nur in jedem dritten Fall. Und davon endeten nur gut 150 Fälle mit einer Strafe oder Sanktion. Und in 100 Fällen gab es nur eine Ermahnung. Und die Strafe sah dann auch meist aus wie Frühpensionierung, Zelebrationsverbot oder dass sie eine Therapie machen mussten, beurlaubt wurden. Also es waren auch eher sehr weiche Strafen. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass die Opfer sich nicht ernst genommen fühlen und auch nicht genug geschützt fühlen. Und auch nach wie vor hält sich die Kirche sehr damit zurück, also die katholische Kirche sehr damit zurück, wenn es dann um Schadensersatz geht oder um Anerkennung einer Schuld. Und nachdem man sieht, wie ja allein dieses Ausmaß in Deutschland war, kann man sich ja vorstellen, dass es auch auch woanders ähnliche Probleme gab, ähnlich stark auch betroffen. Zum Beispiel in den USA war ja auch ein großer Fall, der aber tatsächlich auch von einer unabhängigen Behörde aufgearbeitet worden ist. Das war in Deutschland eben nicht so, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Wie gesagt, es war im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz und diese Forscher, die das gemacht haben, also 5 wissenschaftliche Mitarbeiter und ganz viele Hilfskräfte und 7 deutsche Forscher haben das 4,5 Jahre lang gemacht, diese Forschungsarbeit, hatten dabei aber keinen direkten Zugriff auf die Akten, sondern immer nur über einen Mittelsmann von Angestellten des Bistums oder also des jeweiligen Bistums, in dem sie es untersucht haben. Das heißt, auch sie hatten nur gefilterten Zugriff und 2 Bistümer haben auch gesagt, dass offensichtlich Akten verfälscht worden sind, wenn es um Missbrauchsvorwürfe ging und teilweise eben auch zerstört worden sind. Also doch auch eine Zahl, die halt wirklich sehr anzuzweifeln ist und darum tatsächlich als unterste Grenze gesehen werden sollte. Und eben auf der aktuellen Bischofskonferenz wirkt es nun sehr so, als würde man zwar eingestehen, dass es da eine Schuld gibt und auch der Papst Franziskus hat zum Auftakt des Gipfels gesprochen und gesagt, man wolle konkrete und wirksame Maßnahmen eben präsentieren. Die Frage ist jetzt so, ob das morgen passiert oder nicht zum Abschluss. Was auf jeden Fall ein Punkt ist, dass die Machtstrukturen noch immer so sind, dass der jeweilige Priester halt relativ weite Machtbefugnisse hat. es ist immer noch eine sehr männerdominierte, Machtstruktur. Und auch das Zölibat ist nach wie vor ein großer Punkt. Und es wirkt eher so, als ob die Kirche sagen würde, es sind einzelne Täter und nicht, dass es ein Strukturproblem ist. Mhm. Und das ist eigentlich nach wie vor so, auch wenn selbst Leute aus internen Kreisen genauso davon sprechen, dass sie da Probleme mit sehen, kommt von oben eben kein Machtwort, dass es geändert werden muss. Mhm. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ob morgen nochmal eine andere Aussage kommt, aber im Moment sieht es eher nicht so aus. Ja.
Ja, also ich finde das, also ich habe mir das die ganze Zeit auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, als du gerade so ein bisschen die Ergebnisse des Berichts präsentiert hast, so dieses Festhalten an dem, ja, es sind doch alles Einzeltäterinnen und Einzeltäter oder naja, wahrscheinlich größtenteils eher Einzeltäter versus, wir haben hier tatsächlich ein strukturelles Problem, das ist, glaube ich, das, was ich am fatalsten finde an dieser ganzen Angelegenheit und auch wie damit umgegangen wird und dann auch abgesehen davon, dass irgendwie keine unabhängigen Stellen das hier in Deutschland zumindest kontrollieren oder aufarbeiten können und dann kein richtiger Zugriff auf Akten ist oder so. Genau, das sind, finde ich, auch alles Ungeheuerlichkeiten, aber dass tatsächlich nicht mal dieses Strukturproblem anerkannt wird, das ist, genau, ich finde, das macht mich zumindest auf jeden Fall, was das angeht, tatsächlich eher sprachlos.
Ja, zumal es natürlich auch, also man kann hoffen, dass mittlerweile mehr Sensibilisation vorherrscht in den einzelnen Einsatzgebieten, also dass eben nicht mehr einfach Leute dann versetzt werden, ohne dass irgendwas mhm. passiert, sondern dass man da tatsächlich vorsichtiger ist und auch früher Leute abbezieht, um eben Kinder zu schützen. Vor sowas ist vielleicht ne, der einzige Hoffnungsschimmer, der eben bleibt, aber der ist auch immer sehr abhängig von den einzelnen Personen vor Ort. Mhm. Und ich glaube, da gibt es schon eine Verbesserung, aber auf jeden Fall wird es die nicht langfristig geben, wenn da kein Umdenken stattfindet. Und bei vielen Fällen ist ja auch das Problem, dass man da zum Beispiel strafrechtlich wenig momentan machen kann, weil die schon verjährt sind, die Fälle. Und genau darum kann man hoffen, dass man in Zukunft sozusagen Opfer schützen kann und vielleicht auch den Umgang momentan, weil viele eben auch nie irgendwas, ja, eine Art Wiedergutmachung, wenn es das überhaupt gibt, von der Kirche erhalten haben oder auch überhaupt ja, eine Anerkennung und eine Entschuldigung sozusagen, die halt auch bei vielen nie kam. Ja. Und auch das ist natürlich schon ein erster Punkt der Aufarbeitung, aber da müsste man ja ein Schuldeingeständnis machen, dass man eben auch strukturell sowas mit vertuscht hat oder gedeckt hat oder gefördert.
Ja.
Ja. Also ein Thema, wo wir hoffen können, morgen vielleicht ein paar Maßnahmen zu hören.
Ja, es war auf jeden Fall zu hoffen, aber ich bin, glaube ich, ich höre auch bei dir eher wenig Zuversichtlichkeit dabei heraus, dass tatsächlich da morgen so viel rauskommen wird.
Ja, zumindest von dem, was ich jetzt gelesen habe. Also ich bin da natürlich auch überhaupt nicht sonst in der Thematik drin, was so die Strukturen angeht in der katholischen Kirche. Aber ja, es klang alles nicht so optimistisch, wenn es tatsächlich darum geht, systemisch ein bisschen was zu ändern. Und nicht nur zu sagen, ja, es gab Fehler, es gab einzelne Täter, da hätte man aufpassen müssen. Aber trotzdem bleibt der Rest so, wie es ist.
Ja, dann bleiben wir mal gespannt, ob in diesem doch auch tatsächlich sehr wichtigen Thema vielleicht sich ein bisschen was zumindest verändert. Oder genau, es wäre zumindest zu hoffen. Und bleiben da gespannt.
Ja, wir hätten wahrscheinlich auch dramaturgisch mit einem anderen Thema anfangen sollen, aber...
Naja, wir müssen auch mal die großen und wichtigen Themen hier besprechen und nicht nur immer herumblödeln.
Ja, wir wollten ja auch natürlich in unserer Reihenfolge bleiben, weswegen du angefangen hast. Und ich anfange, dein Thema kurz zusammenzufassen.
Ja.
Nämlich, dass die AfD verloren hat gegen Michael Müller, weil der auf sehr kluge und strategisch kluge Art und Weise ein Tweet... ja, ne, in die Welt losgelassen hat, auf dem er es befürwortet, dass Menschen sich für Demokratie einsetzen und gegen menschenfeindliche Hetze und Rassismus.
Genau, und du hast weitergemacht mit einer Gerichtsentscheidung des Landgerichts Stuttgart gegen Heckler und Koch, bei dem es um 4000, oder in dem Verfahren ging es um 4700 Sturmgewehre, die in Unruhegebiete nach Mexiko verkauft und verschifft wurden. Und zumindest aktuell das Urteil danach aussieht, dass Heckler und Koch 3,7 Millionen Euro Strafe zahlen muss. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig, aber wir sind mal gespannt, wie es da weitergeht.
Genau, und dann kamen wir zum ARD-Framing-Manual, über das es viele Diskussionen gab. Wir sehen eigentlich die grundsätzliche Existenz gar nicht so kritisch, sondern vielmehr der Umgang der ARD damit und auch das ja in die Hände spielen derjenigen, die da Propaganda gegen gemacht haben, um es mal oder ja dagegen gehetzt haben oder aufgewiegelt haben, wie zum Beispiel die Bild-Zeitung. Und das hätte man vermeiden können, indem man von Anfang an das veröffentlicht und auch einen selbstkritischen Umgang vielleicht damit pflegt, was leider nicht passiert ist.
Zu guter Letzt hast du noch mal einen Blick auf die derzeitig laufende Bischofskonferenz geworfen, in der es ja unter anderem um die zahlreichen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche gehen sollte. Und du hast mal einen kurzen Einblick uns gegeben in den Bericht, der vergangenes Jahr herauskam und die Missbrauchsfälle von 1946 bis 2014 in Deutschland quasi sich damit beschäftigt hat. Und wir sind so ein bisschen, naja, also wir würden eigentlich hoffen, dass doch dieser Bericht jetzt tatsächlich auf der Konferenz auch dazu führt, dass sich tatsächlich nicht nur bewusst gemacht wird, sondern tatsächlich auch anerkannt wird, dass es sich eher um ein strukturelles Problem als um einzelne Täterinnen und Täter handelt. Wir sind aber leider dann doch auch irgendwie nicht ganz so optimistisch, dass das tatsächlich anerkannt werden wird und schauen da eher etwas skeptisch drauf, wie da die weiteren Entwicklungen sind.
Genau. Vielleicht dann nächste Woche mit erfreulicheren Nachrichten. Mal gucken. Vielleicht suchen wir uns dann andere Themen raus.
Ja, naja, nächste Woche wahrscheinlich ja eher nicht. Wir machen ja jetzt erstmal eine kleine Pause.
Stimmt, natürlich beim nächsten Mal. Also wahrscheinlich erst im April dann die erste Folge, Anfang April, da jetzt wieder Semesterende ist und Hausarbeiten geschrieben werden müssen. Und darum machen wir eine kleine Pause und zwar bis Anfang April.
Genau, und dann hören wir uns aber auch wieder. Das war heute Folge Nummer 16 von Politisiert, dem jungen Politik-Podcast mit Samantha Dirk-Klug
und Leonard Wolf.
Tschüss.
Tschüss.